Wir wollen beten. Danke, Herr Jesus, dass du gegenwärtig bist. Danke, Herr Jesus, weil du lebst. Du bist nicht tot wie Mohammed. Du bist ein lebendiger Herr. Wir beten dich an und bitten dich um Kraft und Vollmacht, deinen Namen in der Welt des Islams zu proklamieren und zu verkündigen, dass dein Reich komme und dein Wille geschehe. Amen. Ich freue mich immer, nach Eidlingen zu kommen und besonders hierher. Ja, man sagt ja nicht ins alte Mutterhaus, aber ich weiß den anderen Namen nicht so richtig auswendig. Denn ich hatte das Vorrecht, hier einmal noch eine Bibelstunde zu halten.
Bitte? Von dem Mikrofon merkt man gar nicht. Ja. Können Sie es ein bisschen weiter
rauchen? Ja, es tut.
Ja. Aber Sie können gern auch sitzen.
Ja, wie die bloß.
Ist stehen besser oder kann Herr Wassermann auch sitzen?
Ja, wir können auch raus.
Das ist ja ein Problem.
Okay.
Dann ist nicht so
anstrengend.
Aha, ich dachte, das war's. Und ich denke noch gerne zurück, wie wir hier mit den Schwestern vom Mutterhaus den Weg in die Mission begonnen haben und viel treue Begleitung uns widerfahren ist. Und dafür möchten wir einfach danken. Deshalb freue ich mich, dass auch die älteren Semester hier sind, denn dort hört die Theorie auf und kommt die Praxis herein. Ich wurde nun gebeten, für die Bibelschule zuerst eine Einleitung zu geben in den Islam, so quer durch den Salat. Also von allem ein bisschen. Denn wenn man den Islam richtig darstellen möchte, dann müsste man natürlich einige Monate lang unterrichten. Das geht nicht. So wollen wir das Gerippe des Islams den Bibelschülern aufzeigen. Das Glaubenssystem des Islams, das Gesetz des Islams und die Christologie des Islams. Wenn Sie diese drei Gebiete umfassen, dann haben Sie nicht alles, aber Wesentliches. Wir in unserem Glauben haben beispielsweise drei Glaubensartikel. Der Muslim hat sechs. Ich will kurz diese sechs Glaubensartikel skizzieren. Es gibt also Allah, dann seine Engel, dann seine Bücher, dann seine Gesandten, dann seine Prädestination, und zum Schluss die Auferstehung von den Toten. Das ist das Glaubenssystem der Muslime. In diese sechs Kategorien kann man den gesamten Glauben der Muslime füllen. Ich will es mit ganz wenigen Worten sagen. Allah, der erste Artikel heißt, es gibt keinen Gott außer Allah. Wer sagt, es gäbe neben Gott einen anderen Gott, hat eine Sünde begangen, die so schwer wiegt wie die Sünde wider den Heiligen Geist und kann nie wieder vergeben werden. Wer sagt, es gibt einen Sohn Gottes oder der Heilige Geist ist Gott, ist in Ewigkeit verdammt, weil Allah Allah ist. Allah ist immer nur einer und niemals eine Dreiheit, eine Einheit aus Dreien. Wer also das christliche Glaubensbekenntnis ausspricht, ist für den Muslim nicht nur ein Ungläubiger, sondern begeht Blasphemie. Das zeigt Ihnen schon vom ersten Glaubensartikel an den totalen Unterschied. Zweitens, seine Engel. Nun, wir sagen die Engel, das ist ja recht interessant und wir sind auch dankbar für alle Engelhilfe und allen Engelschutz. Aber im Islam hat der Engel noch eine besondere Bedeutung. Weil der Engel Gabriel als Engel verstanden wird, der die Offenbarungen Mohammed überbrachte. Insofern ist der gesamte Koran und Islam nicht von Allah direkt zu Mohammed gekommen, sondern durch einen Offenbarungsgeist. Allah hat nie mit Mohammed geredet. Allah hat nie Mohammed gesehen. Mohammed hat nie Allah gesehen. Entschuldigung. Und von daher kommt diesem Offenbarungsgeist eine besondere Bedeutung zu. Es gibt nichts im Islam, was nicht durch ihn, diesen Geist, gekommen ist. Deshalb wird er auch der Heilige Geist genannt. Es gibt im Islam keinen Heiligen Geist, der göttlicher Natur ist, sondern einen Geist, der die Offenbarung brachte. Und wer von ihnen seelsorgerlich denken kann, weiß damit alles über den Islam. Der Geist ist der, der ruft, Abba, lieber Vater. Ohne den Geist kann niemand Christus einen Herrn heißen. Weil es im Islam keinen heiligen Geist göttlicher Natur gibt, sondern nur einen Engelboten, der Gabriel genannt wird. Deshalb gibt es auch keine Früchte des Geistes, nur Früchte des Fleisches und keine gewisse Hoffnung des ewigen Lebens. Gerade die Definition, dass ein Engel der Geist sei, offenbart das Geheimnis des Islams, dass es keine göttliche Natur ist. Im Übrigen hat der Geist, der Mohammed den Koran offenbarte, nie gesagt, er sei Gabriel, sondern Mohammed behauptete in der Zeit von Medina, dass der Geist, der zu ihm redete, Gabriel sei. Er hat diesem Geist 26 verschiedene Namen und Titel gegeben im Koran. Insofern, Mohammed kannte den Geist, der ihn inspirierte, nicht und nie. Er hat ihn nur Gabriel genannt, war aber nie Gabriel. Gott wird doch den Engel Gabriel nicht zu Mohammed schicken und ihm 17 Mal sagen lassen, dass er Gott keinen Sohn habe, wenn er den Engel Gabriel zu Maria nach Nazareth sandte, um ihr zu sagen, dass das Kind, das von ihr geboren wurde, Sohn des Höchsten genannt werde und der Sohn Gottes sei. Das war nicht Gabriel, der zu Mohammed redete, sondern ein Geist, der den Namen Gabriel verwandte wie eine Maske, aber nicht Gabriel war. Und genauso, Gott wird doch nicht den Engel Gabriel zu Mohammed schicken, um dem Mohammed zu beweisen, dass Christus nie gekreuzigt wurde, wenn er Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte. Das war nicht Gott, der zu Mohammed redete, sondern ein antigöttlicher, antichristlicher Geist. Deshalb ist die Frage mit dem Glaubensartikel seine Engel, der zweite, eminent wichtig. Der dritte Glaubensartikel ist seine Bücher. Die Moslems glauben, im Himmel gibt es ein Urbuch und jeder Prophet hat einige Seiten davon bekommen. Abraham und Mose, die Tora und David, die Psalmen und Salomo, die Weisheit und Jesus, das Evangelium. Natürlich, Mohammed hat den größten Teil bekommen, den Koran zum Schluss, der alle anderen abrogierte und festlegte, dass alles, was nicht mit dem Koran übereinstimmt, Fälschung sein muss. So finden wir auf der einen Seite im Koran, dass die Bücher wie die Tora, also das Alte Testament mit den Psalmen und den Weisheitssprüchen und den Propheten, Verbalinspiration sei. Das glaubt ein Muslim. Aber da die Differenz zwischen diesen Büchern und dem Koran so groß ist, behauptet er, die jetzige Form der Verbalinspiration im Alten und Neuen Testament muss gefälscht sein, weil der Koran zum Maßstab für die Wahrheit gemacht wird. Und damit wird die Lüge zum Maßstab für die Wahrheit erhoben. Und die Wahrheit wird von der Lüge verurteilt. Das ist die Tragik zwischen Islam und Christentum. Dann das nächste Thema sind die Gesandten, nicht Propheten. Im Islam gibt es etwa 200.000 Propheten, aber nur wenige Gesandte. Propheten haben eine geistliche Autorität, Gesandte haben auch eine politische Autorität. Im Islam geht es nie um Religion allein, sondern immer um den Staat, den Religionsstaat oder das Religionsgesetz. Deshalb der Gesandte hat politische Autorität und religiöse Autorität. Es gibt wenige Gesandte. Die hervorstechenden sind Mose, er wird 126 Mal im Koran genannt. Er ist eine zentrale Figur, er war das Vorbild für Mohammed. Oder Jesus, sprich Isa, er wird etwa 100 Mal im Koran mit verschiedenen Namen genannt. Er gilt nicht bloß als Prophet, das ist falsch, wenn man das sagt, sondern als politische Autorität, die das Reich Allahs auf dieser Welt aufbauen sollte, so etwa wie Khomeini es tat. So stellt sich der Islam die Gesandten vor, mit wie ein Botschafter von einem Königreich, der also die volle Autorität hat in rechtlichen Fragen, in politischen Fragen, in kulturellen Fragen. So stellt sich der Muslim Mose, Jesus und Mohammed vor. Alle drei sind Gesandte von Allah und haben die Autorität, das religiöse Wort und Gesetz zu formen und die politische Autorität, Kriege zu führen. In die Kategorie gehört der Heilige Krieg hinein. Wir kommen nachher noch darauf. Dann die nächste Kategorie ist die Prädestination. Im Islam hat Allah alle und alles prädestiniert. Der Mensch hat keinen freien Willen. Gott führt, welche er will, und verführt, welche er will, steht sechsmal im Koran. Allah ist kein Gott der Liebe. Emotionen können bei Allah nie gemessen werden. Er steht außerhalb von Emotionen. Allah ist ein Gott, der tut, was er will. Das steht über 30 Mal im Koran. Er kann nie zur Rechenschaft gezogen werden. Die Spannung zwischen Heiligkeit und Liebe gibt es nicht im Koran, sondern die Autorität des Sultans, der entscheidet, was er will, und niemand hat zu fragen, warum. Das Wort warum gibt es in der arabischen Sprache nicht. Es gibt nur wozu. Das aufrührerische, faustische Element, dass man fragt, warum ist das geschehen, ist nicht denkbar im Islam, denn kein Mensch kann Allah denken. Man kann nur akzeptieren, was er bestimmt. Und so sind alle Geschöpfe, alle Tiere, alle Menschen und alle Geschehnisse im Leben von Allah bestimmt. Er ist wie ein Supercomputer, der alles regiert, alles leitet. Und deshalb ist auch die Verantwortung des Menschen sehr beschränkt. Es wird zwar von den guten Werken und vom Glauben geredet, aber in der letzten Konsequenz werden sie aufgehoben durch diese doppelte Prädestination im Islam. Nun, vielleicht kann man es so sagen, Mohammed war kein Theologe. Bei ihm ging es nicht darum, dass die einzelnen Bezirke des Glaubens miteinander harmonieren. Er hat schizophren und unverdaut beides nebeneinander gesetzt. Die Werkgerechtigkeit aus eigenen Werken, Beten, Fasten, Almosen Zeugnis geben. Wer das tut, hat Hoffnung, ins Paradies zu gehen. Und die doppelte Prädestination, dass im Koran etwa ein Satz steht wie der, dass alle Muslime in die Hölle kommen. Und so gibt es Dinge, die man nicht ohne weiteres in ein Glaubenssystem hineinfüllen kann, aber sie stehen da und werden so unvereinbar geglaubt. Und zum Schluss kommt die Auferstehung der Toten, die einen großen Teil einnimmt im Koran, und es gibt dann die Posaunen, das ist eindeutig, dass er das von christlichen Wellen geschöpft hat, die Posaune und die Erdbeben und Rauch steigt auf und Sterne fallen vom Himmel und Christus kommt vorher und tötet den Antichristen und viele Dinge sind mit hineingebaut in das Verständnis, dann wird eine Waage aufgestellt und die guten Taten gegen die bösen abgewogen. Es heißt, die guten Taten vertreiben die bösen Taten. Das ist ein Leitsatz in der Rechtfertigungslehre des Islam. Die guten Taten vertreiben die bösen Taten. Ein Muslim glaubt, wenn er viel betet, viel fastet und auch sonst ein frommer Mensch ist, gottesfürchtig, dann hat er eine Chance, dass er vielleicht ins Paradies kommt. Und das ist die erste Destination, das Paradies. Wohlgemerkt nicht der Himmel. Das Paradies ist nicht der Himmel. Paradies heißt ganz einfach ein kleiner Garten. Das ist ein persisches Wort und bedeutet ein kleines Gärtchen, umfriedet. Und die Teppiche sind meistens Bilder vom Paradies, außenrum eine Mauer und innen schöne Blumen und andere Dinge. Und das Paradies kommt etwa 124 Mal im Koran vor mit den bundesten Beschreibungen. Ich möchte das jetzt nicht alles darstellen. Und die Hölle. Die Hölle kommt 77 Mal im Koran vor und gleicht einem großen Krater und auf den einzelnen Stufen immer mehr zum Feuerschlund hin werden alle hineingebracht, die erstens nicht an Mohammed glauben und die sagen, der Koran sei Lüge und diejenigen, die den Koran nicht erfüllen. So sind also Hölle und Paradies, nicht der Himmel, die beiden großen Möglichkeiten, die einem Muslim vor Augen stehen. Er weiß nicht, wo er hinkommt. Kein Muslim kann sagen, ich habe Vergebung meiner Sünden vor dem Tag des Gerichts. Erst wenn abgewogen wurde, wird er es erfahren, ob er ins schwarze Loch kommt, voller Rauch und Gestank, oder in die prächtigen Gärten. Über den Gärten aber gibt es eine ganz eigenartige Konstruktion, wie einen Spannungsbereich des Jabarut und Malakut. Das heißt die Macht und das Reich, und darüber kommen die Himmel, die sieben Himmel. Und die Moslems glauben tatsächlich, im untersten Himmel sitzt Adam und dann kommt Jesus und Johannes, beide auf gleicher Stufe. Und dann kommen verschiedene Propheten, unter anderem Henoch und Aaron. Und dann kommt Mose und im letzten Himmel ist Abraham. Und über den Himmeln ist der Thron Allahs von sechs Engeln getragen, die Tag und Nacht ihn loben. Das ist also das Glaubenssystem. So wie Sie hier da den Heilsplan haben, hat der Muslim sich auch dieses Bild des Glaubens zusammengebaut. Aber das ist nicht der ganze Islam, sondern das ist vielleicht nur so 30-40% des Islams. Des Islams als Religion. Viel entscheidender im Islam ist das Gesetz, die Scharia. Die Realisierung des Islams geschieht nicht so sehr im Glauben, Denken, Wissen, in der Erkenntnis, sondern im Gesetz. Das Gesetz wurde im Islam zuerst gegeben und erst später der Glaube definiert. Interessant. Denn der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Lassen Sie mich die etwas schwierige Aufgabe erfüllen und Ihnen das Gesetz aufschlüsseln. Das islamische Gesetz hat zwei Hauptteile, die in insgesamt vier Hauptteile aufgegliedert werden. Erstens die Anbetungspflichten. Die Anbetungspflichten. Dazu gehört manchmal der Heilige Krieg als Gottesdienst. Manchmal wird der Heilige Krieg auch selbstständig geführt als Zwischenstück. Dann kommen die Alltagspflichten. Ich werde gleich erklären, was dazu gehört. Und dann kommen die Strafen, die harten Strafen. Das ist der vierte Teil. Es ist also kein Moralgesetz, das die Gewissen schärfen soll oder zur Buße führen soll, sondern ein Strafgesetz. Und deshalb braucht das Gesetz eine Exekutive. Das Gesetz muss durchgesetzt werden. Das Gesetz ist wertlos, islamisch gesehen, wenn es keinen Religionsstaat gibt. Das Gesetz verlangt den Staat. Der Islam kann nicht als Religion funktionieren, er sei denn, er hätte eine politische Autorität, die das Gesetz durchsetzt. Ich kann es Ihnen noch anders sagen. Unser Kalender fängt doch an mit der Geburt Jesu Christi. Nicht mit seiner Himmelfahrt und nicht mit seiner Auferstehung und nicht mit der Ausgießung des Geistes und der Gründung der Gemeinde, sondern unser Kalender fängt an mit der Geburt Jesu Christi, weil dort der neue Mensch, der Gottmensch, der Mensch vom Himmel, das ewige Leben erschienen ist. Gott wurde Mensch. Der islamische Kalender fängt nicht an mit der Geburt Mohammeds. Das war nichts Besonderes. Der hatte einen normalen Vater und eine normale Mutter. Und der islamische Kalender fängt auch nicht an mit den sogenannten Offenbarungen, die Mohammed meinte, empfangen zu haben. Das ist nicht Islam. Auch nicht, als die islamische Urgemeinde geformt wurde. Und auch nicht, als es Märtyrer gab. Und der Islam emigrieren musste nach Abessinien, um dort bei den Christen zu überdauern. Das alles ist nicht Islam. Das ist eine Vorstufe, eine embryonale Vorstufe des Islams. Der Islam beginnt, der islamische Kalender beginnt mit der Auswanderung der Moslems von Mekka nach Medina im Jahre 622, weil in Medina der Islam Staat wurde. Erst als der Islam Staat wurde, war der Vollislam geboren worden. Alles andere vorher, was wir als Religion bezeichnen, oder geistliche Dinge, ist nicht Islam, ist nur eine Vorstufe zum Islam. Islam beginnt erst, wenn die politische Macht regiert und der Islam das Reich Allahs mit Gesetz und Gewalt durchführen kann. Und hier sehen Sie den Grundunterschied. Das Gesetz ist also nicht so etwas wie die 10 Gebote oder die Bergpredigt, du sollst nicht oder du sollst besser so und du musst gereinigt werden und du musst geheiligt werden. Das ist gar keine Frage im Islam. Sondern es geht um die Ordnung des Lebens und alle müssen das erfüllen. Nun will ich Ihnen die Anbetungspflichten ganz kurz nennen. Das ist zuerst das Zeugnis, wohlgemerkt, das heißt nicht Dogma, sondern Zeugnis. Der Muslim ist verpflichtet, den Namen Allah so oft wie möglich in seinem Leben zu sagen. Das ist ein rechtfertigendes Werk. Er muss den Mund aufmachen und sich als Muslim bekennen, sonst kommt er in die Hölle. Wenn er aber Allah bekennt, dann hat er einen Pluspunkt auf seinem Himmelskonto. Deshalb, das erste Moment im islamischen Gesetz ist das Zeugnis. Das zweite ist das Gebet, 5-mal am Tag je eine Viertelstunde beten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie für das Gebet verwenden. Prüfen Sie doch mal geschwind. 5-mal eine Viertelstunde beten an jedem Tag. Morgens, bevor die Sonne aufgeht, wenn man einen weißen Faden von einem schwarzen unterscheiden kann, ist das erste Gebet. Dann ruft der Muezzin auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Das Gebet ist besser als Schlaf. Das ist doch ganz pietistisch, nicht? Das Gebet ist besser als Schlaf. Aber das sagt der Muslim. Dann um 12, dann um 3, dann bei Sonnenuntergang und dann 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Hier ist das Rückgrat des Islam. Das ist die Kraft des Islams. Das ist eine Disziplin im Gebet. Es ist immer eine vorgeschriebene Liturgie. Es gibt auch noch freie Gebete daneben. Aber wenn die Christenheit nicht lernt, diszipliniert zu beten, wird sie keine Macht haben, den Islam geistlich zu überwinden. Denn der Islam hat das Gebet zur Hauptaufgabe der Moslems gemacht. Wer betet, hat Erfolg, heißt es im Islam. Wer betet, wird vielleicht gerettet. Wer betet, hat Sieg in der Politik und im Krieg. Das Gebet ist der Schlüssel zur Ausbreitung des Islam. Dann der dritte Teil des Gesetzes ist das Fasten. Man fastet einmal einen Mondmonat lang, also nur 29 Tage, solange die Sonne scheint. Darf nichts gegessen, nicht getrunken werden, auch vieles andere nicht. Einige sind so radikal, dass nicht einmal der Speichel geschluckt werden darf. Aber nachts wird dann umso mehr gegessen und mehr getrunken und mehr getan als am Tag. Und das Ergebnis ist, dass Muslime im Fastenmonat Ramadan zweimal so viel Geld ausgeben wie in den anderen Monaten. Denn sie schlagen sich dann den Bauch tagsüber, nachts so voll, dass es reicht für den gesamten Tag. Und deshalb sagt man, der Ramadan ist etwas für die Reichen. Der Ramadan ist etwas für diejenigen, die nachts essen und tagsüber schlafen können. Aber der normale Moslem hat es wirklich nicht leicht, in der Hitze, im Sand, im Sturm oder wo immer er ist, einen Tag lang nichts zu essen, nichts zu trinken. Und das bei großer Sonnenhitze oder im schwierigen Verkehr auf den Straßen im Nahen Osten. Das heißt also, das Fasten ist ein fester Bestandteil. Und wer das Fasten bricht, bekommt eine Gefängnisstrafe bis zu 6 Monaten. Und die Lehrer kommen bisweilen in die Schule und öffnen den Mund der Kinder und riechen, ob sie morgens etwas gefrühstückt haben am Anfang der Schule oder ob sie so früh gefastet haben, dass man es nicht mehr riecht. Das Fasten ist nicht eine freiwillige Übung, das Fasten ist Gesetz. Sie müssen verstehen, der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Es geht nicht darum, ob der Mensch beten oder fasten will, er muss. Und so gehört auch die Religionssteuer dazu, die Zakat. Das heißt, 5% vom Reingewinn muss für die Moschee und für die religiösen Pflichten und Dienste und die Armen abgeführt werden. Nun, 5% ist nicht viel, aber 5% ist 5% vom Reingewinn. Das wäre nicht tragisch, wenn die Muslime nicht das Öl in die Hand bekommen hätten. Und wenn es hier um Hunderte von Milliarden geht, dann sind 5% Hunderte von Millionen. Heute wird die Renaissance des Islam durch diese Religionssteuer finanziert. Die Renaissance des Islam ist keine geistliche Bewegung, keine Reformation in unserem Sinne, sondern wird durch die Ölmilliarden vorangetrieben. Was wir heute in Indonesien sehen oder in Nigerien, was wir in Deutschland sehen mit den Moscheen und aller möglichen drum und dran, ist nichts anderes als eine Auswirkung dieses Punktes im Gesetz, die 5% vom Reingewinn. Und dann muss er einmal im Leben, wenn er es finanziell aufbringen kann, nach Mekka pilgern und diese alte animistische Praxis durchführen, die Mohammed von den Mekkanern übernommen hat, damit die Mekkaner den Islam annehmen würden. Mohammed ging einen Kompromiss ein. Er hat Götzendienst in den Islam aufgenommen, das was dort bei der Pilgerfahrt geschieht, war vor Mohammed schon längst da, damit die Mekkaner den Islam annehmen sollten. Er machte also eine Mischreligion. Genauso hat er es mit den Juden probiert. Er wollte die Juden für den Islam gewinnen und hat sich als Jude gezeigt. Er sagte, unsere Religion ist die Religion Abrahams. Abraham ist der erste Muslim nach dem Koran. So wie die Apostel Christi alle Moslems seien, wie der Koran sagt. Und sie beteten alle zuerst nicht nach Mekka, sondern nach Jerusalem. Und sie fasteten am Aschura-Tag. Aber die Juden haben das Theater durchschaut und haben ihn ausgelacht. Und dann hat er sich geärgert und hat sich nach Mekka gerichtet. Es kam zur großen Wendung. Es kam nicht zum Kompromiss. Er hat nicht das Alte Testament voll reingenommen, und damit die Juden dann den Islam annehmen sollten, sondern umgekehrt. Es kam zum Bruch, er hat sie alle vernichtet. Es ist hochinteressant zu studieren, das Verhältnis Mohammeds zu den Juden in seinem Leben, wie er sie idealisierte und dann verspottet wurde von ihnen, wie er sie hasste und einen nach dem anderen vernichtete. Das erste Massengrab von Juden ist in Medina gegraben worden. An einem Tag waren es 800, die geköpft wurden. Mit den Christen geschah dasselbe, nur etwas freundlicher, weil die weniger reich waren und weniger an Zahl. Er hat sich als Christ gebärdet. Sie können christliche Texte im Koran lesen. Die Geburt Christi von der Jungfrau Maria, die Wunder Christi, die Himmelfahrt Christi und vieles andere. Er hat sich als Christ bekannt, Mohammed. Aber hat immer die Gottessohnschaft geleugnet und die Kreuzigung Christi. Und so sind viele Christen Muslime geworden, wie auch manche Juden Muslime wurden. Aber die Verantwortlichen haben es begriffen und haben es abgelehnt und wurden alle vertrieben. Auf dem Tisch liegt ein Buch, das heißt Der listigste von allen. Das zeigt ihnen, wie Mohammed versuchte, die Christen hereinzulegen, indem er sich christlich gebärdete, um die Christen für den Islam zu gewinnen. Wer immer sich mit dieser Frage beschäftigt, möge das Buch sich erwerben. Es ist genau das Problem, mit dem heute die Deutschen konfrontiert werden. Und es gibt heute etwa 100.000 Deutsche, die Muslime geworden sind. Weil sie den Islam nicht durchschauen, sind sie einfach eingewickelt worden in dieses scheinchristliche, scheinreligiöse Bild. Auf alle Fälle geht es um die Frage, dass die Pilgerfahrt nichts anderes ist als das Ergebnis aus dem Kuhhandel zwischen Mohammed und den Leuten von Mekka, die dadurch den Islam annahmen. Das ist also der erste Teil des Gesetzes, die Religionspflichten. Dann kommt der nächste dazu, der Heilige Krieg. Der Heilige Krieg ist nichts anderes als die Erfüllung des Missionsbefehles. Die Muslime haben einen Missionsbefehl, der steht zweimal im Koran. Und ich kann Ihnen auch sagen, wo er steht, falls Sie das interessiert. Augenblick, ich will es schön nachlesen, ich weiß nicht mehr auswendig. Da steht in Sure 2, 194 und Sure 8. 40, Sure 48. Dort heißt es wörtlich, kämpft gegen sie oder tötet sie mit der Waffe in der Hand, damit es keinen Aufruhr mehr gibt, damit es keinen Abfall vom Islam mehr gibt und die Religion ganz Allah gehört. Komisches Orakel. Das heißt wörtlich, dem Sinn nach, ihr müsst alles einsetzen, was ihr habt, Geld, Zeit, Gut, Familie, Ehre und wenn sein muss, auch die Waffen, um den Islam auszubreiten. Der erste Grund, warum diese Anstrengung, der Gesamteinsatz ausgeführt werden muss, ist, damit kein Moslem mehr abfällt vom Islam, damit es keinen Aufruhr mehr gibt. Das ist ein Doppelwort, das zwei verschiedene Meinungen hat. Mohammed sah, dass die Juden und die Christen eine höhere Kultur hatten. Und aus diesem Grunde sagte er, wir müssen die Juden und die Christen aus der arabischen Halbinsel vertreiben, sonst hauen uns alle Muslime ab und werden Juden und Christen, denn die hatten ein Buch und die hatten ein Gesetz und die hatten eine Kultur und ein höheres Niveau, die waren ehrlich und die waren fleißig. Und von daher sagte er, kämpft gegen sie, bis es keinen Aufruhr mehr gibt, keine Versuchung mehr zum Abfall und die Konsequenz, bis die ganze Erde dem Islam unterworfen ist. Die Moslems haben die Welt eingeteilt in zwei Gebiete, in das Haus des Friedens und in das Haus des Krieges. Frieden nach islamischem Sinn ist nur dort, wo die Scharia regiert. Wo das islamische Gesetz nicht regiert, muss Krieg sein. Wenn ein islamisches Land liberal ist und die Scharia nicht eingeführt hat, muss es bekämpft werden, muss der Präsident getötet werden, müssen ganze Dörfer ausgerottet werden, bis sie die Scharia annehmen. Was Sie heute in Algerien sehen, ist nichts anderes als die Durchsetzung des Heiligen Krieges im Sinne der Reformation der Muslime, dass sie bessere Muslime werden unter dem Gesetz. Und das Gleiche gilt für die Juden und Christen und Heiden. Die Heiden haben keine Chance. Sie können nur den Islam annehmen oder müssen getötet werden. Im Laufe der Jahre hat sich eine Alternative eingestellt. Sie sagten, das ist nicht schön, wenn man den Menschen den Kopf abschlägt. Und außerdem hat man keinen Gewinn davon. Es ist doch besser, wenn man sie verkauft als Sklaven. Dann haben sie die Hölle auf Erden und anschließend die Hölle im Jenseits. Deshalb ist die Sklaverei ein fester Bestandteil des islamischen Gesetzes bis heute. Und gibt es etwa im Sudan wieder 15.000 Sklaven, darunter etwa 5.000 Christen, die versklavt wurden. Das ist die ganz neue Bewegung, die jetzt wieder aufbricht. Rechtlich gesehen ist dieses Gesetz nie aufgehoben worden und ist ein fester Bestandteil des Heiligen Krieges. Ich wiederhole, alle Animisten, also alle Heiden, Hindus, Buddhisten, alle, die nicht zu den Buchbesitzern gehören, müssen getötet werden, wenn sie den Islam nicht annehmen. Da aber das ein nutzloses Geschäft ist, haben die Moslems gesagt, wir machen es anders, wir versklaven sie, damit sie die Hölle in dieser Welt spüren und in der nächsten das ewige Feuer. Dann gehört zum Heiligen Krieg vor allem, dass die christlichen Länder überwunden werden, und zwar nicht zuerst mit Waffengewalt, sondern mit dem Öl. Das Erdöl ist die größte Waffe in der Hand der Muslims heute. Und somit haben sie unwahrscheinlich große Finanzen in der Hand und kaufen sich Firmen, Banken und politische Einflüsse. Sie wissen ja, dass Sie ganz in der Nähe von einem Zentrum des Islams wohnen, in Böblingen, Sindelfingen. 24,5% von Daimler-Benz gehören nach Kuwait. Und das Stammwerk von Höchst hat die gleiche Zahl, einem Konsortium, und das Stammwerk von Krupp in Essen gehört nach Persien, dem Iran. Das ist der Heilige Krieg, weil sie aus dem Öl Geld bekommen, kaufen sie Menschen, kaufen sie Firmen, kaufen sie Banken und alles. Sie wollen mit dem Geld regieren. Presseagenturen. Bitte?
Presseagenturen.
Alles, was man sich denken kann. Wir haben viele Dienste in Westafrika oder in Indonesien oder in Indien. Menschen werden buchstäblich gekauft. Gaddafi hat als letzten Schrei die Goldminen an der Goldkiste gekauft, damit die Goldproduktion in seine Hände kommt, wie sie auch das Leichtöl in Nigerien in den Händen haben. Sie wollen die Weltmacht in die Hände bekommen. Der Heilige Krieg ist nicht nur ein primitiver Krieg, sondern umfasst sämtliche Gebiete des Lebens, einschließlich die arabische Sprache und arabischer Schulunterricht, einschließlich die Gastarbeiter in Deutschland, die immer mehr als Speerspitze des Islams eingesetzt werden, bis dorthin, dass der deutsche Botschafter von Marokko, Hoffmann, öffentlich für den Islam eintrat und auf Befragen, ob er denn eigentlich noch dem Bundesgesetz, dem Grundgesetz treu sei, sagt er selbstverständlich, aber es kommt die Zeit, wo das abgelöst wird und die Scharia eingeführt werden muss. Im Augenblick haben wir noch nicht die Macht und die Kraft dazu. Deshalb wurde er abgesetzt und seines Amtes enthoben, weil er es wagte, selbst das Grundgesetz in Frage zu stellen, weil er ein treuer Moslem war. So könnte man weiterfahren. Der Heilige Krieg läuft auf vollen Touren, wo der Islam in der Minderheit ist, mit Geld, mit Öl und mit jeder Form von Politik und Wirtschaft, wo er die Mehrheit ist, mit brutaler Waffengewalt, wie etwa in Algerien oder im Sudan oder zwischen Pakistan und Indien, und man könnte jetzt weiterfahren mit allen Beispielen. Der Heilige Krieg gehört zu den Anbetungspflichten. Das ist für uns so schwierig zu verstehen. Und wenn ein Muslim im Heiligen Krieg fällt, kommt er nicht in die Hölle, sondern wird direkt ins Paradies entrückt. Deshalb werden vor allem Schwerverbrecher, die keine Chance mehr im Leben haben, aufgefordert, sich an Himmelfahrtskommandos zu beteiligen, um Minenfelder zu räumen mit ihren Leibern, wenn sie drüber gehen, und so getötet zu werden, um damit gerechtfertigt zu werden und ins Paradies zu kommen. Der Heilige Krieg ist eines der Mittel der Moslems zur Rechtfertigung der Moslems. Deshalb ist er nicht nur eine emotionale Angelegenheit oder eine waffentechnische Angelegenheit, sondern eine durch und durch religiös begründete. Wir haben ein kleines Büchlein mitgebracht, der Heilige Krieg im Islam. Wer sich für diese Fragen interessiert, möge das sich erwerben, es lohnt sich. Nun, wir wollen zu den Alltagspflichten kommen. Die Alltagspflichten der Moslems fangen an mit der Ehe. Das größte Problem ist im Islam ist die Frage zwischen Männern und Frauen. Mohammed hatte ja 13 oder 14 Frauen legal gehabt und sein Harem hatte sich in zwei Teile gespalten. Die Teenager auf der einen Seite und die reiferen Persönlichkeiten auf der anderen, und da war Krach, ununterbrochen Krach. Aisha war ja erst 8 Jahre alt, als er sie heiratete, und Hafsa 12 Jahre alt, und deshalb haben die Muslime das Recht, Frauen zu heiraten, wenn sie gerade ins Reifealter kommen, nicht erst mit 18 oder 20. Das brachte mit sich, dass Mohammed eine sehr negative Haltung gegenüber Frauen bekam. Er sagte, der Mann steht höher als die Frau. Rechtlich gesehen hat die Frau nur die Hälfte von der Wertung des Mannes. Vor dem Gericht ist das Zeugnis eines Mannes so viel wert wie das Zeugnis von zwei Frauen. Er sagt, die Frauen haben wenig Verstand, deshalb muss eine Frau der anderen helfen, dass sie sich erinnern kann. Und im Erbe bekommt die Frau fürchterliche Dinge, können Sie im Koran lesen. Drüben liegt ein Buch, die Stellung der Frau im Islam, von einem ehemaligen muslimischen Scheich und Juristen geschrieben. Wer also zu dieser Frage Antworten sucht, bitte bedienen Sie sich, es ist ein präzises und sachliches Buch. Und im Erbe bekommt die Frau auch nur die Hälfte von dem, was ihr Sohn bekommt. Bekäme. Dann vor allem Mohammed hat ja so weit gesteigert, dass er sagte, ich sah das Paradies und 90% der Bewohner des Paradieses sind Männer und nur 10% Frauen. Und ich sah die Hölle und ich musste mit Entsetzen feststellen, dass 90% der Bewohner der Hölle Frauen sind und nur 10% Männer. Als er gefragt wurde, aber Mohammed, wo kommt denn dieses Missverhältnis her? Sagt er, ja, die Frauen sind nicht demütig und ihren Männern untertan. Sie begehren auf und haben eigene Wünsche und Willen. Und so hat er das Idealbild der islamischen Frau gezeichnet. Immer willfährig, immer untertänig, immer in der Anbetung, die absolut ihren Mann als Haupt und Herrn und Sultan anschaut. Lesen Sie das Buch. Mir tun alle Mädchen leid, die einen Muslim heiraten, denn sie wissen nicht, was sie tun. In Deutschland geht's noch einigermaßen, solange sie in Deutschland leben. Aber sobald sie ins Ausland gehen, kommt das Mädchen unter die Hoheit der Schwiegermutter. Denn im Orient gibt es keine Individuen, sondern die Sippe regiert. Und so ist das Elend unwahrscheinlich groß. Über 1 Million Christenmädchen haben Moslems geheiratet. Und wenn in Deutschland jetzt 100.000 deutsche Muslime geworden sind, so sind 80% davon durch Mischehen Muslime geworden, nicht aus Überzeugung, sondern durch Heirat von Muslimen. Und es ist eine unerlässliche Notwendigkeit für alle Gemeinden und für alle Gemeinschaften und Jugendgruppen, dass hier ein deutliches Wort gesagt wird, weil die Mischehe ein Hauptmittel im Heiligen Krieg ist. Das ist für uns etwas komisch. Aber wir finden dasselbe Problem in Iran, Jaya oder in Ägypten oder in Nigerien, dass Muslime bewusst angesetzt werden auf christliche Mädchen, weil sie zuverlässig sind, weil sie treu sind, weil sie sauber sind und weil sie die Kinder erziehen, sodass sie eine Christin vorziehen und gleichzeitig sie versuchen, für den Islam zu gewinnen. Die fanatischsten Muslime in Deutschland sind deutsche Mädchen und Frauen, die durch ihre Heirat Musliminnen geworden sind. Sie wagen es nicht nur im Fernsehen, sondern auch in Versammlungen, mittendrin in Seminaren aufzustehen und zu widersprechen, weil sie einen Ideal-Islam verzapfen, der mit dem Koran absolut nichts zu tun hat. Das ist heiliger Krieg. Das ist nicht vom Islam her gesehen, nicht ein Zwischenstadium, wo Einzelne nicht klar ihre Linie gehen, sondern das ist ganz konkrete Planung. Und deshalb ist es nötig, dass die Gemeinden hier Aufklärungsarbeit tun, um nicht in die Falle hereinzufallen. Wir wollen weitergehen. Die Ehescheidung, ein Moslem kann ja 1, 2, 3, 4 Frauen haben, die schieden auch noch die Ehe auf Zeit. Er kann die Frau jederzeit wieder entlassen, er kann sie dann wieder heiraten, er kann sie wieder entlassen, kann sie nochmal heiraten, wenn er sie aber ein drittes Mal entlassen hat, dann muss sie mindestens eine Nacht mit einem anderen Mann verheiratet sein, bevor er sie noch einmal heiraten kann. Fürchterlich. Fürchterlich. Die Frau im Islam wird behandelt, als wenn sie kein Mensch wäre. Sie hat eine Seele, sie kann ins Paradies kommen, wenn sie unterwürfig ist. Aber, wie gesagt, sie wird behandelt, Sie entschuldigen das Wort, als Gebärmaschine. Wenn sie dann Söhne zur Welt bringt, bekommt sie Autorität. Wenn sie aber Töchter zur Welt bringt, dann heißt es verboten, haram, schrecklich. Zu diesen Fragen des Alltags gehören alle Verträge, alle Erbfragen, alle Handelsverträge. Dazu gehört der Grundsatz, dass nach dem Gesetz der Muslim in 4 Fällen lügen darf, allen Nicht-Muslims gegenüber, ist er nicht zur Wahrheit verpflichtet. Im Libanon sagt man, es ist erlaubt bei Christen zu stehlen, das steht nicht im Gesetz, aber das ist Praxis. Dann bei der Versöhnung von 2 Feinden muss er nicht die Wahrheit sagen, dann der Mann der Frau gegenüber, seinen Frauen gegenüber und die Frau dem Mann gegenüber. Selbst ein Schwur ist nicht bindend, denn Allah hat Mohammed geboten in Sure 66 seinen Schwur zu lösen und anders zu definieren. Man kann sich also nie auf ein Wort verlassen von Muslimen und muss es immer hinterfragen. Und das ist die Naivität von vielen Theologen in Deutschland, wenn sie in einen Dialog mit Muslimen eintreten wollen. Natürlich sagen die denen, was ihnen passt und sagen was ganz anderes, was im Koran steht. Jetzt hat ein Dekan von Reutlingen einen islamischen Sprecher geholt, damit auch ein Moslem den islamischen Glauben vorträgt. Was hat der Mann gesagt? Der Islam ist eine Religion des Friedens. Wir wissen, dass die Hälfte aller Kriege in der Welt Kriege mit islamischen Völkern sind, aber wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Wir bemühen uns um Frieden. Dann sagt er weiter, der Islam ist eine Religion der sozialen Gerechtigkeit. Obwohl sind die reichsten Staaten der Erde islamische Staaten sind und die ärmsten Staaten der Erde islamische Staaten und die beiden einander nicht helfen. Und er hatte den Mut zu sagen, wir wissen, dass die Differenz zwischen Reich und Arm im Islam sehr groß ist und deshalb wir bemühen uns um die soziale Gerechtigkeit. Aber er hatte genau die Formulierung, die die deutschen Theologen hören wollen, herausgewählt und wickelte sie ein, um zu zeigen, dass der Islam eine Religion ist, die mit den christlichen Religionen konform gehen kann. Deshalb, man muss wissen, was sie denken, was ihr Gesetz sagt, um ihnen nicht auf den Leim zu gehen. Die sagen was völlig anderes, als was in ihrer Religion und in ihrem Gesetz steht, weil die Lüge, die List und der Betrug Nicht-Muslimen gegenüber im Heiligen Krieg legal, erlaubt und geboten ist. Es gibt keinen Geist der Wahrheit im Islam. Allah ist nicht wahr. Im Koran steht Allah, sie waren listig, die Juden, und Allah war listig, und Allah ist der listigste von allen. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff aufnehmen können. Der listigste von allen ist Allah. Ja, wir müssen seine Nachfolger sein. Und wer ist der listigste von allen in der Bibel? Nein. Wer ist der listigste von allen? Die Schlange. Die Schlange. Jetzt wissen Sie, wer Allah im Islam ist. Die Schlange. Allah im Koran steht 3-4 Mal, er ist der listigste von allen. Das ist die Realität. Die meisten haben es noch nicht begriffen. Nicht hier, ich meine überhaupt. Dort liegt ein Buch, das heißt der listigste von allen. Wer diese Fragen kennenlernen will, möge sich erwerben. Sie bekommen eine genaue Auslegung, in welchem Zusammenhang. Nun, das geht weiter. Es geht um Fragen der Jagd, es geht um Fragen der Sklaven, es geht um sämtliche Lebensgebiete, was Sie im bürgerlichen Gesetzbuch haben und im Handelsrecht, ist alles in der Scharia drin. Denn das gesamte Leben und der gesamte Gottesdienst ist unter dem Gesetz. Der Islam ist eine Religion unter dem Gesetz. Er ist keine Religion in der Freiheit. Und deshalb kommen auch die Strafen dazu. Damit will ich dann vorläufig abschließen. Das ist ein bisschen ziemlich viel, was ich Ihnen zumute am Abend. Aber ich dachte, wenn man schon mal die Bibelschule hat, dann sollen Sie auch einen Durchblick kriegen. Die Strafen sind drakonisch. Beim ersten Diebstahl rechte Hand ab, beim zweiten Diebstahl linker Fuß ab. Bei Ehebruch Auspeitschung mit 100 Peitschenhieben auf den blanken Rücken, ein Leben lang einen zerstörten Rücken, oder Steinigung wie im Iran. Bei Vergewaltigung Kreuzigung und bei Feindschaft gegen den Islam jede andere Strafe. Der Islam ist eine Religion, die Furcht einflößen will. Durch die Furcht Gottes soll der Heilsmechanismus funktionieren. Mohammed steht sozusagen mit der Peitsche da, mit der Peitsche des Gesetzes und will die Muslime treiben, gute Werke zu tun, damit sie vielleicht in den Himmel kommen. Es heißt nie, du sollst Gott lieben, deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Gott, Allah liebt man nicht. Allah fürchtet man. Im Koran steht ein Satz, Allah liebt nicht die Fröhlichen, nur die Gottesfürchtigen, die Respektvollen. Der Islam ist keine Religion, in dem es heißt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Oder ich will, dass meine Freude in euch vollkommen werde. Nein, dort heißt es, fürchtet Gott und gehorcht mir. Insofern sind diese Gesetze da, den Menschen in äußerste Angst zu versetzen und sie zu zwingen, nicht zu stehlen, nicht zu zwingen, zu töten. Ja, wer tötet, wird natürlich wieder getötet. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Nase um Nase, Ohr um Ohr, Seele um Seele steht im Koran. Es ist also eine Religion unter dem Gesetz nach dem Prinzip der Gleichberechtigung. 1,2 Milliarden Menschen sind heute Muslime. Ein Fünftel der Weltbevölkerung. Sie lieben den Gedanken des Gesetzes, um ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. Die Tragik dabei ist, dass der Islam sich in 27 Jahren verdoppelt. Das ist vielleicht der schwierigste Satz des ganzen Abends. Wenn nicht Jesus vorher kommt, werden in 27 Jahren 2,4 Milliarden Muslime auf der Erde sein. Jedes Jahr kommen 30 Millionen Muslime oder mehr dazu. Nicht durch Mission, sondern durch Geburtenüberschuss. Muslime haben das Recht, 1, 2, 3, 4 Frauen zu haben, miteinander oder nacheinander oder noch mehr. Und deshalb im Zeitalter der Hygiene und im Zeitalter der ärztlichen Versorgung ist seit etwa 1940, 1950 die gerade Linie der Zuwachsrate in eine Exponentialkurve verwandelt worden, sodass der Islam jetzt immer schneller wächst. Es gibt islamische Länder, die bereits in 19 Jahren sich verdoppeln. Arafat sagte, die palästinensische Frau ist die biologische Bombe, mit der wir den Staat Israel sprengen werden. Das Christentum hat heute etwa 1,8 Milliarden Menschen, die sich noch als Christen bezeichnen. Ich meine nicht wiedergeborene Christen, sondern die nominelle Christen sind oder gläubige Christen. Die Christen haben eine intensivere Mission und eine fruchtbarere Mission als die Muslime, besonders in China, in Indonesien, in West- und Ostafrika. Ein unwahrscheinlicher Missionsschwung ist dort zu finden. Nicht China. 1947 hatte eine Million Christen. Heute sind es 60 Millionen. Das heißt, jedes Jahr 1 Million dazu gewonnen. Haben Sie das begriffen, was das heißt? Wenn in Deutschland 1 Million Christen leben würden, sie würden so missionieren wie in China, dann wäre ganz Deutschland missioniert innerhalb von 2 oder 3 Generationen. In 50 Jahren 60 Millionen dazu gewonnen. Wir können es bloß schämen. Und das unter dem Druck des Kommunismus. Oder Indonesien, da sind jetzt in den letzten Monaten 1500 Kirchen zerstört worden. Das Mobiliar zerschlagen, die Fenster zerschlagen, etwa 500 Kirchen verbrannt worden. Während Gottesdiensten sind die Gruppen der Muslime hereingeströmt. Manchmal haben sie Frauen splitternackt ausgezogen und die Kleider ihnen vom Leib gerissen. Es ist niemand getötet worden. Es ist eine systematische Kampagne, die Christen zu demütigen, weil so viele Muslime in Indonesien Christen werden, ist das die Reaktion geworden. Oder in Indonesien sehen wir, in Nigerien sehen wir, dass Gaddafi das Grundgesetz, den die Scharia einführen will. Die Christen sträuben sich im Norden. Deshalb sind in den letzten 10 Jahren 13 Verfolgungswellen über die Christen gegangen. Etwa 50.000 Christen sind dabei getötet worden, 200 Kirchengebäude zerstört, 20 Pfarrer und Evangelisten getötet. Das hängt mit dieser Bewegung zusammen. Die Christen missionieren. Die Christen missionieren jetzt auch die Muslime, nicht nur die Heiden. Die Reaktion ist heiliger Krieg. Die Reaktion ist die Unterdrückung der Christen in den Ländern, wo Moslems mehrheitlich sind. Und so ist auf der einen Seite ein unwahrscheinlicher Missionsschwung bei den Christen da, aber die Reaktion der Muslime ist verheerend. Nun, trotzdem verdoppeln sich die Christen gegenwärtig nur in 54 Jahren. Die Moslems in 27 Jahren. Die 1,8 Milliarden Christen verdoppeln sich in 54 Jahren. Trotz diesem unerhörten Missionsschwung, für den wir bloß danken und loben können. Warum? Weil die Christen bloß 1, 2, 3, 4 Kinder haben oder bloß 0,1 oder 0,5 oder so ähnlich. Die Christen sind bequem geworden, manchmal verweichlicht geworden oder haben Angst vor der Zukunft, sind ein pessimistisches Christentum geworden. Weil die Christen nicht genügend Kinder haben, verdoppeln sie sich nur in 54 Jahren, während der Islam sich in 27 Jahren verdoppelt. Das ist der Heilige Krieg. Wir stehen alle mitten im Heiligen Krieg. Der Islam hat sich zum Ziel gesetzt, die Mehrheit und die Macht zu gewinnen. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Geld, Krieg und Geburtenzuwachsrate. Dabei ist die Geburtenzuwachsrate das stärkste Mittel im Heiligen Krieg der Moslems und ihrer Missionierung. Aber hier will ich jetzt einfach mit der Einführung in den Islam aufhören und Ihnen Gelegenheit geben, ganz konkrete Fragen zu stellen zu einzelnen Punkten. Und sollen wir vielleicht ein Lied zwischendurch singen oder aufstehen mal? Ich glaube, wenn Sie ein Lied vorschlagen oder ein Chorus oder irgendetwas, dass nicht die Füße oder die Augen einschlafen. Wir wollen jetzt mehr in Fragen und Antworten in Gespräch eintreten. Allerdings möchte ich zuvor noch bekannt geben, wenn Sie das Buch noch nicht kennen, die Hauptprobleme der Mission unter den Muslimen. Hier können Sie den ganzen Vortrag noch viel mehr ganz kurz gefasst bekommen, wo Sie die gesamten Hauptprobleme der Mission unter Muslimen lesen können, bis in die seelsorgerlichen Schlüsselfragen hinein. Dann haben wir hier das Blatt der Mission. Wer noch Zeit hat zum Gebet und noch Raum im Herzen, Gebetsaufgaben zu nehmen, der möge doch einfach das mitnehmen und lesen. Denn das Gebet ist wirklich das Geheimnis des Sieges. Wir haben dann für die, die Interesse haben an unserem Ergehen im Libanon, noch einen kleinen persönlichen Gebetsbrief, steht zur Verfügung. Dann ist hier ein neues Heftlein rausgekommen, ist natürlich schon in Eitlingen wieder da, weil Schwester Dorle es brachte, aber ich wollte es Ihnen doch sagen, der Mann, der schon 10-mal hätte ums Leben kommen sollen, ein indischer Moslem, der Christ geworden ist und den Mut hatte, seinen Glauben zu bezeugen, wer nicht Kraft hat, viel zu lesen, möge dieses Büchlein mitnehmen, dann bekommen Sie einen praktischen Einblick in den Kampf im Herzen eines Moslems, bis er Christ wird. Es lohnt sich, diese Dinge zu lesen und noch vieles andere. Ach ja, ich hatte vergessen. Wer einen Türken kennt, darf sich dort so viel türkisches Material umsonst mitnehmen, wie er verteilen will. Das kostet nichts. Und wer Muslime kennt, die Englisch sprechen, da haben wir einen extra Tisch nur für englische Literatur. Wenn Sie es weitergeben an Muslimen, dürfen Sie mitnehmen, so viel Sie wollen. Wenn Sie aber englische Bücher kaufen wollen für sich oder so, kriegen Sie wie die deutschen Bücher um die Hälfte des Ladenpreises, zum Selbstkostenpreis. Es geht nicht ums Geld, es geht einfach um die Information. Dass die Information läuft, wir stehen im Heiligen Krieg, im unheiligen Krieg und die meisten wissen es nicht. Aber jetzt bitte, nicht noch ein neuer Vortrag. Was wollen Sie genauer wissen? Eins. Wer noch? Bitte schön, fangen Sie an.
Gibt es nicht verschiedene Richtungen im Islam, in der islamischen Lehre? Legen die den Koran verschieden aus oder ist es die gleiche Grundlage?
Sie haben die Frage verstanden oder soll ich sie wiederholen? Die Frage war, gibt es verschiedene Richtungen im Islam? Ist die Koranauslegung bei den verschiedenen Richtungen verschieden? Es gibt zwei große Richtungen, die Sunniten und die Schiiten. Es gibt da noch viele, viele Splitterparteien, aber die Sunniten machen etwa 85% oder 87% und die Schiiten machen 13% der Muslime aus. Das war keine dogmatische, lehrmäßige Ursache, dass sich die geschieden haben, sondern eine politische. Es ging um die Frage, wer wird der Nachfolger Mohammeds? Abu Bakr oder Omar oder Ali, sein Schwiegersohn und sein Neffe. Und da Ali nicht der Nachfolger wurde, haben sich die Freunde Alis von den übrigen gespalten. Die Spaltung ist also nicht eine Frage der Lehre. Es geht gar nicht um Wahrheit. Es geht um Macht. Der Islam ist keine Religion. Ich werde das noch oft wiederholen müssen. Sondern ist ein Staat. Es ging also um eine politische Frage, dass die Trennung kam. Wer kriegt die Macht über alle Muslime? Nun gibt es noch andere Gruppen, beispielsweise die Ahmadiyya ist hier in Deutschland so bekannt. Die haben sich aus einem religiösen Grund gelöst. Und zwar sagte der Ghulam Ahmed, dass er Visionen empfangen hätte und direkt Inspirationen. Deshalb wurde er getötet, weil nach islamischem Recht und nach islamischer Auffassung Mohammed der letzte Prophet war. Es kann keiner nach Mohammed mehr Prophet sein. Wer im Islam aufsteht und sagt, er hätte Inspiration bekommen, muss getötet werden. Insofern ist das eine Lehrmeinung gewesen, die zu dieser Spaltung führte. Die Ahmadiyyas stammen aus Pakistan, sind dort verboten und verbannt und sind aber sehr aktiv und haben ihr Zentrum in der Schweiz für Europa. Dann gibt es neuerdings politische Gruppen, die Moslembrüder oder den Heiligen Krieg, wie sie sich nennen, die Fundamentalisten, die besonders in Ägypten 50 verschiedene Gruppierungen haben und die besonders durch Khomeini hochgejubelt wurden. Es war Hassan al-Banna, der etwa 1926 diese Gruppe gründete und Folgendes sagte: Es gibt gute Moslems und es gibt vollkommene Moslems. Ein guter Moslem ist, der das Gesetz erfüllt. Ein vollkommener Moslem ist, der die Hemmschwelle in sich überwunden hat und bereit ist, Feinde des Islams zu töten. Nur das ist ein vollkommener Muslim, der bereit ist zum Töten. Und deshalb haben diese ganzen extremistischen Gruppen den Missionsbefehl des Islams als heiligen Krieg angenommen. Und das Ergebnis sehen Sie in Ägypten oder in Algerien oder wo immer es ist. Es geht eben nicht um geistige Überwindung der Andersdenkenden, um ihre Gewinnung durch Liebe, sondern entweder freiwillig oder mit Gewalt. Und damit zeigt sich, dass der Islam nicht so sehr auf Argumente aufgebaut ist, sondern auf List und Macht, Großmacht und viel List, sein grausame Rüstung ist. Passt genau auf den Islam. Im Augenblick benimmt er sich allerdings in den USA und in Deutsch und in Europa wie ein Wolf in Schafskleidern. Und wenn Sie ins Internet hineinschauen, können Sie etwa 30 verschiedene Programmseiten finden, wo der Islam den Islam anbietet, derart wunderbar, sodass man sich wundert, was das Geld alles in der Lage ist zu machen. Wir selber haben auch eine ausgedehnte Arbeit im Internet und erleben, dass etwa monatlich 5000 sich einschalten und die Bücher, die dort in Englisch auf dem Tisch liegen oder andere herausholen, vervielfältigen und so weiter. Die neueste Form der Mission ist Internet oder Fernsehen oder Kassetten und all diese ganzen Multimedien. Aber so viel zur Frage. Weitere Fragen?
Weiß man, wie viele gläubige Moslems hier in Deutschland missionieren? Oder wie viele Leute da wirklich...
Der Bundesnachrichtendienst hat in einer kleinen Meldung einmal mitgeteilt, dass 20.000 muslimische Extremisten vom Bundesnachrichtendienst ständig beschattet werden. 20.000 muslimische Terroristen sind in die Bundesrepublik eingeschleust. Jetzt kommt die Frage, warum schießen die nicht? Warum sprengen die keine Brücken oder zerstören Kirchen? Ja, man kann die Kuh, die man melken will, nicht schlachten. Deutschland gilt noch als das Wirtschaftswunderland. trotz den vielen Stöhnen und so weiter, das wir haben, als eines der reichsten Länder der Erde, genauso die Schweiz und die USA. Deshalb haben die meisten extremistischen Organisationen ihre Zentren in der Bundesrepublik und in den USA, weil die Gastarbeiter zur Kasse gebeten werden. Die Gastarbeiter müssen zahlen, sonst werden sie umgebracht. Und aus diesem Grunde ist man im Lande selber ruhig, denn davon kommen die großen Geldquellen. Ein Drittel aller Muslime Maximum und 15% Minimum sind Fundamentalisten weltweit, vielleicht auch hier in der Bundesrepublik.
Also in Algerien, ja, heißt es ja immer, der Staat will dafür sorgen, dass diese Gewalttaten aufhören. Ist das glaubwürdig?
Ja, das Problem in Algerien ist, dass Algerien im Gefolge von Jamal Abdel Nasser einen sozialistischen Islam aufbaute. Und die Ex-DDR hatte die Aufgabe, den Sozialismus dort einschließlich der freien FDJ aufzubauen. Es wurde also ein sozialistisch-kommunistischer Staat aufgebaut und die Misswirtschaft, die dort getrieben wurde durch die Kolchosen und durch die Eignung des Grundbesitzes und die Vetterleswirtschaft der führenden Köpfe, führte dazu, dass nun die Massen verarmten. So hat der Islam Fuß gewonnen im Volk. Und die Muslime haben gesagt, wenn ihr Allah fürchten würdet und wenn ihr das Gesetz einführen würdet, dann könnte Allah segnen und würde wieder Reichtum und Wohlstand kommen. So kam es, dass die französisch ausgerichteten liberalen Moslems und die Armee versuchten, eine Demokratie zu wagen, nachdem der Sozialismus zusammengebrochen war. Es gab freie Wahlen. Und dabei hat sich gezeigt, was keiner glaubte, dass die Mehrheit der Bevölkerung die muslimische Partei wählte. Speziell bei den Vorwahlen zu den Bürgermeisterämtern und Landratsämtern. Und als es dann zur Wahl kam fürs Parlament und wieder sich die Mehrheit abzeichnete, hat das Militär die Regierung abgesetzt und einen Militärstaat eingeführt, um den islamischen Gottesstaat zu verhindern. Denn wo die Scharia regiert, soll theoretisch eine Theokratie bestehen, dass Allah regiert und eine Demokratie nicht mehr möglich ist. Demokratie ist für einen Muslim Nonsens. Islam heißt wörtlich Unterwerfung, Hingabe, Auslieferung. Da gibt es keine Freiheit der Meinung, da gibt es nur Unterwerfung oder Hingabe, freiwillig oder mit Gewalt. Und aus diesem Grunde tobt der Kampf heute, oder seit etwa vier Jahren, zwischen liberalen Moslems, die durch die Militärvertretung und französisch ausgebildete Leute vertreten sind, und dem hungrigen, verarmten Volk, das sich immer mehr auf die Seite der muslimischen Agitatoren gestellt hat. Und nun ist die Mehrheit des Volkes kriegsmüde geworden. Kein Mensch auf der Erde, auch Moslems, haben es nicht gerne, dass man so Blut vergießt. Aber diese fanatischen Kämpfer sind in den Höhlen und in der Wüste unerreichbar und zwingen die Dörfer, sie zu versorgen mit Lebensmitteln, mit Geld, mit Waffen und mit Kämpfern. Wenn ein Dorf nicht mehr zahlen will, wird im ganzen Dorf der Hals durchgeschnitten. Das ist also schon nicht mehr ein normaler Krieg, sondern das ist in einem Endstadium haben diese fundamentalistischen Gruppen zur Selbsthilfe gegriffen und zwingen die Leute, sie zu versorgen. Die Regierung versucht, diesen Islamstaat nach der Scharia zu unterdrücken, weil jede freiheitliche Meinung, die von Frankreich im Laufe der Jahrzehnte eingeführt wurde, dann unterbunden würde. Es geht also hier um den Kampf zwischen liberalem Islam und dem fundamentalistischen Islam. Es geht um die sogenannte Reformation des Islam mit Waffengewalt. Bitte?
Wie kommen Christen in islamischen Ländern durch? Ich meine jetzt Einheimische. Aus christlichen Familien oder die Konvertiten?
Ja, das ist also eine gute Frage. Die Frage heißt, wie kommen Christen in islamischen Ländern durch? Sei es einheimische Christen aus alten christlichen Kirchen, aus der Urgemeinde oder Konvertiten, die Muslime waren und Christen geworden sind. Ja, nun, wenn man das richtig beantworten wollte, müsste man bestimmt eine Woche lang referieren. Aber kurz gesagt, weil Mohammed versuchte, die Christen für den Islam zu gewinnen, hat er ihnen einen Sonderstatus eingeräumt. Sie haben nach der Scharia das Recht, als Christen zu existieren. Dieser Sonderstatus ist nachzulesen in Sure 5, Vers 46 und 47. Ich lese Ihnen vor, etwas holprig, ich übersetze direkt aus dem Arabischen. Und wir ließen in den Spuren der Propheten Isa, Jesus, den Sohn der Maria, folgen. Wozu? Damit er die Wahrheit der Tora bestätige. Und wir gaben ihm, das heißt Direktinspiration, das Evangelium, in welchem sich Leitung zum Heil und Licht befindet und eine ganz besondere Predigt, und eine Bestätigung der Tora, nicht nur Jesus, sondern auch des Evangeliums bestätigt die Tora und eine besondere Predigt für die Gottesfürchtigen zur Heiligung. Er hat gesehen, die Christen leben anders. Er hat gesagt, die haben eine besondere Predigt. Nun hat er die Konsequenz gezogen, deshalb müssen die Leute des Evangeliums ihr Leben einrichten nach dem, was Allah ihnen geoffenbart hat. Und wer sein Leben nicht einrichtet nach dem, was Allah ihm geoffenbart hat, das ist ein Verdorbener. Das ist die positivste Formulierung Mohammeds über die Christen. Sie haben also das Recht, als christliche Inseln zu existieren, und müssen ihr Leben einrichten nach dem Evangelium. Die Bischöfe oder die Patriarchen sind also nicht nur geistliche Hirten, sondern auch politische Hirten. Sie haben nach dem Vorbild der Sultane absolute Gewalt über die Christen in ihrem Bereich. Sie sind Fürstbischöfe und müssen die Steuer einziehen und zahlen. Das heißt, Christen können in ihren Kirchen zusammenkommen und singen und beten und Freizeit machen und heiraten und alles Mögliche, aber nicht missionieren. Wenn ein Glied einer Kirche Muslime missioniert, wird die ganze Kirche geschlossen oder verfolgt. Deshalb sind es in erster Linie Kirchenfürsten und führende Männer der Kirche, die die Mission verbieten und an die Geheimdienste weitersagen, weil durch die Mission Einzelner die Existenz der gesamten Christen gefährdet wird. Das ist die positive Seite. Die negative Seite können Sie in Sure 9 lesen. In Sure 9, das ist die Sure der Buße. Dort steht, wollen wir sehen, ob wir es schnell finden. Ja, hier. Das ist in Vers 28 und 29. Kämpft gegen die Besitzer des Buches, das heißt also Juden und Christen. Kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben, im Sinne des Islams, und nicht an die Auferstehung von den Toten, nicht an das jüngste Gericht, in dem Sinne, wie die Moslems es glauben, die nicht für verboten erklären, was Allah und sein Gesandter verboten haben, etwa Schweinefleisch oder Wein trinken oder andere Dinge und die nicht richten, wie der Islam richtet, bis sie die Minderheitssteuerzahler, also die Steuer der Minderheitsbevölkerung mit ihrer eigenen Hand, und sie sind klein und werden immer kleiner. Die Juden sagen, Esra ist der Sohn Gottes, und die Christen sagen, Christus ist der Sohn Gottes. Das sagen sie nur mit ihren Mündern so oben hin und sprechen denen nach, die vor ihnen ungläubig waren, Allah schlage sie tot. Das ist die Verfluchung all derer, die sagen, Christus ist der Sohn Gottes. Ich will da gleich einfügen, jeder, der einen Dialog mit Moslems führt, ist entweder unwissend und weiß nicht, dass alle Christen verflucht sind, oder will das einfach nicht wahrhaben, steckt den Kopf in den Sand. Es ist gar nicht möglich, einen Dialog durchzuführen, solange so ein Satz im Koran steht. Jeder, der sagt, Christus ist der Sohn Gottes, ist verflucht in alle Ewigkeit. Nun, das bedeutet, Christen sind nicht nur geduldete Minderheiten, sondern unterworfene Minderheiten. Sie müssen die Religionssteuer als Strafe bezahlen, weil sie den Islam nicht freiwillig angenommen haben. Und dabei werden sie gedemütigt. Sie bekommen einen Tritt, buchstäblich, Sie entschuldigen, in den Hintern. Sie werden geschlagen, sie werden angespien, wenn sie mit eigener Hand die Religionssteuer bezahlen. Und ihnen wird gesagt, ihr seid klein und ihr werdet immer kleiner werden, wie eine Kerze, die von ganz allein sich verbrennt. Das zeigt sich heute in Ägypten, in Asyut oder in anderen Gegenden, wo die Moslems die Mehrheit zahlen. Die Christen müssen dort die normale Steuer bezahlen und die Minderheitensteuer. Wenn sie sie nicht zahlen, werden sie erschossen. Wenn ein Christ ein Land verkauft, muss er ein Drittel an die muslimischen Extremisten geben. Wenn ein Christ heiratet und die Frau etwas Goldschmuck bekommt, muss ein Drittel des Wertes an die Moslems abgeliefert werden. Das ist die Grundforderung, dass Christen Menschen zweiten Grades sind. Sie dürfen keine Kirchen mehr bauen, sie dürfen keine Kirchen reparieren. In Ägypten besteht das Gesetz, wenn eine christliche Kirche, Sie entschuldigen wieder, aber das ist Gesetz, den Klodeckel reparieren muss, braucht sie dazu die Unterschrift des Staatspräsidenten. Denn eine Kirche darf nicht mehr repariert werden, denn die Christenheit verlöscht ja sowieso. Deshalb sollen die Klöster und die Kirchen nicht mehr repariert werden. Das war anders bei Jamal Abdel Nasser, der die Fundamentalisten bekämpfte. Dort konnte viel repariert und neu gebaut werden. Aber jetzt kommen wieder die Fundamentalisten ran und es ist unwahrscheinlich schwer, dass eine Kirche irgendein Bauvorhaben durchziehen kann, weil das ist das, die Auslegung. Sie müssen gedemütigt werden. Wenn ein Moslem auf der Straße zu Fuß ging, konnte der Christ nicht auf dem Pferd oder dem Esel reiten. Wenn ein Christ am Wegrand saß und ein Moslem kam, musste der Christ aufstehen aus Ehrerbietung. Der Gürtel für die Männer stammt übrigens von der Kenntnis, von der Kenntlichmachung der Christen. Sie mussten einen schwarzen Gürtel tragen und die Juden einen farbigen Gürtel. Oder Christen mussten sich hier ein Dreieck hereinschneiden lassen in die Haare, dass man von ferne sah, am leuchtenden Fleck, dass das Ungläubige waren. So ist die Unterdrückung der Christen in mehrheitlich islamischen Ländern durchgeführt worden. Das wird jetzt versucht einzuführen. Denn aus der Kolonialzeit bestehen in allen islamischen Ländern noch französische, englische, holländische oder andere Gesetze. Die sind noch nicht ausgemerzt. Diese christlichen Reste in der Gesetzgebung sollen jetzt überwunden werden, dass die ganze Kultur islamisiert wird. Was bedeutet, Christen sollen gedemütigt werden als Menschen zweiter Klasse. Marokko beispielsweise, dort gibt es 400 Konvertiten aus dem Islam. Wenn sie heiraten wollen, müssen sie zur Moschee. Es gibt keine andere Möglichkeit zur Heirat. Und dort die Ehe schließen, denn die Möglichkeit des Übertritts zum Christentum ist im Gesetz weder vorgesehen noch möglich. Und so werden die Kinder automatisch immer Moslems. Sie werden verfolgt, sie werden in Gefängnisse geworfen, sie werden verunsichert. Und als Amnesty International eine Abordnung zu dem König sagte und ihn fragte, warum er als modern gesinnter König so einen Nonsens mache, und so, obwohl er die Menschenrechte unterschrieben habe, sagte er ganz offen, bei uns gilt das Gesetz Allah, das Vaterland und der König. Wenn einer kommt und sagt, es gäbe außer dem Islam noch eine bessere Religion, dann müssen wir ihn zum Psychiater schicken. Und wenn der Psychiater feststellt, dass er normal ist, muss er bestraft werden. Der König hat nicht gesagt, dass ein Muslim kein Christ werden kann. Er sagte, wenn er propagiert, wenn er sagt, es gibt eine bessere Religion als den Islam, muss er bestraft werden. Das heißt also, die Möglichkeit des Glaubens an Christus ist zwar verboten, aber wird nicht mehr bestraft. Bloß wenn einer weiter sagt, missioniert, dann wird er bestraft. Im Koran steht mehrere Male der Satz, Mission ist ein größeres Verbrechen als Totschlag. Mission ist ein größeres Verbrechen als Totschlag. Warum? Weil durch die Herauslösung einzelner Muslime aus dem Volkskörper des Islam die politische Kraft des Islams geschwächt wird. Deshalb wird Mission als Verbrechen gegen den Staat und nicht als religiöse Aktivität verstanden. Des Islam seit 1973, seit die Ölpreise erhöht worden sind, zeigt sich, dass die Christen in eine zunehmende Verfolgung kommen. Das als ganz vorsichtige Andeutung und Einführung. Wenn Sie darüber wissen wollen, gucken Sie, wir haben Ihnen dieses Blättchen Mission in der Welt des Islams. Sie können nachlesen, was Jesus tut, trotz dem Druck. Wir sagen unseren Mitarbeitern immer, Öl kommt aus der Olive nur heraus, wenn der schwere Stein darüber gerollt wird. Das Öl des Heiligen Geistes kommt besonders deutlich zum Fließen, wenn Menschen in der Verfolgung leben. Dann zeigt sich, was echt ist und was nicht echt ist. Wie Jesus sagte, in mir habt ihr Frieden. In der Welt werdet ihr in die Zange genommen. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die Situation der Christen in der Welt des Islams. Die Guten werden besser. Die Halbherzigen fallen ab, um des Geldes und des Gewinnes willen. Weitere Fragen? Bitte.
Können Sie mir noch sagen, wo das steht, dass ein Moslem einen Christ belügen darf?
Das steht nur in der Scharia. Das steht nicht im Koran. Das steht in der Auslegung zur Scharia und dort kann ich Ihnen das sagen, das ist bei Tirmidhi in seinem Buch Birr, Seite 26 und in Musnad Ahmed ibn Hanbal, Seite 6, Paragraph 459 und 461. Und bitteschön. Und die gesamte Auflösung darauf können Sie bei Sabune Rawayal Bayan 1563 lesen. Nehmen Sie das Buch mit, Sie haben den Schlüssel zu allen Fragen. Wenn Sie solche Fragen haben, mit Quellennachweis. Das wurde speziell für die Theologen der AFEM geschrieben, dieses Buch, damit sie nicht so oberflächlich über den Islam reden, sondern wissen, was Gesetz ist. Was steht denn da? Was ist die Realität?
Also dann gibt es neben dem Koran, stammt die auch von Mohammed oder ist die irgendwann im Laufe in der Verliebtheit?
Der Koran stammt nicht von Mohammed, sondern von Allah. Und deshalb stammt die Scharia auch nicht von Mohammed, sondern von Allah.
Also, Also sie ist auch verbal...
Natürlich. Die Scharia hat vier Quellen. Ihre Frage ist berechtigt. Die Scharia hat vier Quellen, und zwar erstens den Koran, die Hauptquelle. Im Koran gibt es 507 Verse, die das Rückgrat der Scharia darstellen. Wer diese Verse kennenlernen will, soll sagen, wir können ihm also ein ganzes Paket schicken. Neben der Scharia gibt es den sogenannten Hadith, das heißt die Traditionen. Als die Muslime in die Länder von Indien und Zentralasien und Afrika vorstießen, fanden sie Kulturen, auf die der Islam keine Antwort hatte. Der Islam ist eine Beduinenreligion für einen Umkreis von 200-300 Kilometern. Aber das islamische Weltreich ging dann vom Indus bis Gibraltar und von Samarkand bis nach Sansibar. Und deshalb brauchten sie Antworten auf Fragen, die bei Mohammed einfach noch nicht da waren. Nun gibt es aber keinen Propheten mehr. Und es gibt auch nicht das Recht zur eigenen Konstruktion von Gesetzen. Das kann nur verbal inspiriert sein. Folglich war die Logik so, dass sie sagten, Allah muss Mohammed schon vor seinem Tod eingegeben haben, was die Antwort auf die verschiedenen Fragen der Geschichte ist. Wir müssen nachforschen, was die Verwandten Mohammeds und seine engen Freunde gehört haben und weitergesagt haben. Und deshalb gibt es die sogenannten Traditionsketten. Das heißt, beispielsweise, ich übertreibe jetzt, aber ich will es damit darstellen, der Ahmed hörte von dem Abu Dal, dass der Abu Dal von dem Ibrahim gehört hatte, dass der von dem und dem und dem und so weiter und dem gehört hatte, dass Aisha, die Lieblingsfrau Mohammed, sagte, eine gute Zahnbürste darf nicht aus Schweineborsten bestehen. Dann der Inhalt dieser Tradition ist nur ein ganz kurzer Satz. Aber die Kette der Traditionsträger ist lang. So gibt es 500.000 Hadithe. 500.000 Traditionen, die alle auf Mohammed zurückführen müssen. Von denen es 1% war. 499.000 sind Lügenkonstruktionen, die als Mittel zum Zweck eingerichtet wurden. Das sagen die Muslime, nicht ich. Und damit sehen Sie, nur 1% von der zweiten Quelle der Scharia ist wahr. Wie muss die Scharia dann aussehen? Nur 1% ist wirklich von Mohammed. Alles andere wurde von den Managern gemanagt. Mit allen Kniffen und mit allen Möglichkeiten. Dann gibt es eine dritte Quelle, die heißt Al-Qiyas, also das würde man Analogieschluss heißen in Deutsch. Wenn es ein Problem gibt, auf das es keine Antwort gibt, weder im Koran noch in den mündlichen Überlieferungen, in dem Hadith neben dem Koran, dann hat der islamische Richter oder Theologe die Möglichkeit zum Analogieschluss. Er muss einen ähnlichen Fall genau behandeln, so wie Mohammed es in seiner Situation gemacht hat. Beispielsweise, die Scharia in Iran sagt, wenn ein Fahrradfahrer, der einäugig ist, fährt und verursacht einen Unfall und bei dem Angefahrenen der verliert ein Auge. Dann hat der Angefahrene, der noch ein Auge hat, das Recht, das zu verlangen, dass von dem Fahrradfahrer mit einem Auge sein letztes Auge herausgelöst wird. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist Gesetz. Es gab ja damals noch keine Fahrräder bei Mohammed. Jetzt wurde das auf das Zeitalter der Fahrräder umgepolt, das heißt Analogieschluss. Oder wenn in dem Gesetz heißt es, wenn ein Autofahrer fährt und er verursacht einen Unfall und dem Angefahrenen muss ein Bein abgenommen werden, dann hat derjenige, dem das Bein abgenommen wird, das Recht zu verlangen, dass von dem Autofahrer auch ein Bein abgenommen wird. Das Gesetz aber sagt, wenn der einen offenen Fuß hat, also Varis, eine offene Wunde, kann das Bein nicht abgenommen werden. Dann muss erst die Wunde geheilt werden und dann kann das Bein abgenommen werden, weil es heißt, ein gesundes Bein gegen ein gesundes Bein, es darf kein krankes Bein sein. Das ist Gesetz im Iran heute.
Und das wird auch durchgeführt.
Bitte?
Und das wird auch durchgeführt.
Das wird durchgeführt. Ja, vor allem, der Iran hat eine Maschine bei Frankreich bestellt, die bei Dieben die Hand abschlägt und zunäht ohne Anästhesie. Das haben Sie im Fernsehen sehen können. Nun gibt es noch eine vierte Quelle, Sie sprachen ja von den Quellen. Das erste ist der Koran, das zweite sind die mündlichen Aussprüche Mohammeds und seine Lebensentscheidungen neben dem Koran, dann der Analogieschluss und viertens der Konsens. Der Konsens sagt, wenn alle Muslime übereinstimmen, dass etwas wahr ist, muss es wahr sein. Auch wenn der Koran im Gegensatz dazu steht. Beispielsweise, im Koran steht dreimal, dass Mohammed seine Sünden bekannte. Aber die Muslime sagen, Mohammed war kein Sünder. Folglich ist der Koran falsch und die Muslime richtig. Der Konsens ist sogar in der Lage, den Koran zu überstimmen. Denn im Islam gibt es keinen Geist der Wahrheit, sondern nur die Macht. Sehr schwer für uns zu denken. Aber das ist Islam. Und so ist die Scharia aus diesen vier Quellen zusammengesetzt. Und das ist der Geist, der die Welt regieren will. Haben Sie noch weitere Fragen? Bitte schön, eins, zwei und dann drei. Gut, dann denke ich, hören wir auf. Nicht wegen mir, sondern wegen Ihnen. Das ist eben ein Wasserfall von Informationen, so am Abend ein bisschen viel. Bitte schön.
Wie sehen Sie unsere Lage in Deutschland?
Ausgezeichnet. Es gibt zu viele Christen und zu viele Schwestern in Deutschland. Schicken Sie uns doch einige Dutzende in den Libanon und nach Asien und nach Afrika. Dort gibt es viel zu wenige. Das ist die erste Antwort, meine automatische Antwort. Zweitens, es wird immer viel geredet, warum Moscheen gebaut werden und so weiter. Das kann man nicht verhindern, weil das Grundgesetz das erlaubt. Wir haben die Gastarbeiter geholt, jetzt müssen wir sie auch tragen. Und sie versuchen jetzt auch die Kultusministerien zu bewegen, dass etwa der Islam als Religionsunterricht eingeführt wird und alles Mögliche. Es hat sich eine ganze Entwicklung angebahnt. Zuerst die Gastarbeiter, dann haben sie Moscheen gebaut, weil sie nicht akzeptiert wurden, Ghettos entstanden. Dann haben sie Religionsunterricht verlangt, wollten sie religiöse Anerkennung als Körperschaft des öffentlichen Rechts. Dann sind sie ins Radio, ins Fernsehen gegangen. Jetzt versuchen sie, die Politik zu unterwandern und sagen, die Partei, die uns unterstützt und die uns die Staatsangehörigkeit und das Wahlrecht gibt, die unterstützen wir. Gaddafi hat sowieso die Grünen besonders lieb, weil Grün die Lieblingsfarbe Mohammed ist und deshalb unterstützt er die Grünen. Allen also die Führer der Grünen waren bei ihm im Zelt und dergleichen mehr, sodass also eine systematische Unterwanderung Deutschlands, Europas und der USA durch den Islam geschieht. Das ist sehr ernst zu nehmen. Aber das ist nicht die Frage. Die Frage ist, ob wir noch Strahlkraft haben. Ob wir in die Moschee gehen und missionieren. Ob wir uns vorbereiten, mit dem Moslem zu reden. Ob wir die Moslems missionieren wollen. Die Frage ist, ob wir überhaupt wollen. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und wo ein Wille sich in den Willen Jesu fügt, gibt es Vollmacht. Und die Frage an die Christen ist heute nicht so sehr, kommen die Moslems, kommen die Moslems nicht, sind sie da, sondern die Frage, habt ihr noch Vollmacht? Habt ihr noch einen Auftrag? Habt ihr noch Strahlkraft? Ist von euch etwas da, das ausstrahlt? Durchdringt ihr die Macht des Islams mit seinem Gesetz, mit seiner antichristlichen Macht? Oder seid ihr in Pessimismus gefangen. Traut ihr Jesus zu, dass er siegt? Traut ihr Jesus zu, dass er den Islam überwindet? Ist Jesus auferstanden und lebt in Deutschland oder ist er noch begraben? Das ist die Frage. So einfach. So schwierig. Natürlich ist das mit den 10 Millionen Muslims in Europa äußerst bedrohlich. Noch nie sind so viele Muslime in Europa gewesen. Und 5 Millionen in den USA. Und sie haben Geld. Und sie kaufen sich die Leute. Auch die Politiker. Auch die Beamten. Immer mehr. Und die Wirtschaft. Und es wird viel mehr in dem sogenannten Heiligen Krieg gemacht, als uns bewusst ist. Und man sollte das studieren und erkennen. Aber das ist alles nicht die Frage. Die Frage ist, haben wir noch Strahlkraft, Überwindungskraft? Sehen wir das als Aufgabe? Gehen wir auf sie zu? Wollen wir sie suchen? Kürzlich habe ich von einem alten Mann was gelernt. Der konnte kaum richtig reden, der hat nur Schwäbisch gesprochen, ich auch. Also wirklich, das war ein so einfacher Mann, dass ich jedem zugetraut hätte, dass er was tut. Außerdem habe ich gesagt, sag mal, wie kriegst du Kontakte mit den Muslimen? Der hat volle Kontakte. Hat er gesagt, ja, ich habe eben den Briefträger gefragt, wo sitzen sie denn, die Ausländer und die mit dem Kopftuch? Und der Briefträger hat dann gesagt, ja, weißt du das nicht, da draußen ist ein Haus und dort ist ein Haus. Und dann ist er rein in die Häuser und hat gesagt, wenn er nicht klarkommt mit dem Ausfüllen der Formulare oder so, ich helfe euch. Und der hat sich hingesetzt und die haben ihn hereingenommen und die haben ihn umarmt und geküsst. Endlich hilft uns einer in dem Papierkrieg der Deutschen, die Dinge auszufüllen. Und dann hat er ihnen vom Evangelium gesagt, die haben mich nicht rausgeworfen, haben das Evangelium mit in Kauf genommen, weil sie merken, der liebt uns ja, der hilft uns wirklich. Ha, dieser Mann, der kaum auf drei zählen konnte, hat mehr missioniert als viele andere. Der hat die Ausländer, die Gastarbeiter wirklich geliebt und ihnen gedient. Der hat sein Herz an die Angel gehängt. Deshalb hat er Muslime für Christus fischen können. Billiger geht's nicht. Das ist die Frage. Jetzt war hier, bitte.
Ja, ich würde mal gerne wissen, inwieweit die Muslims das durchschauen, dass es gar keine Religion ist, sondern mehr um eine Staatsmacht geht. Also inwieweit merken die das denn?
Ja, es gibt eine Gegenbewegung gegen diese Gesetzlichkeit der islamischen Staatsmacht, das ist der Mystizismus. Es gibt eine zunehmende Zahl Muslims, die sich angeekelt abwenden von dieser Gesetzlichkeit und von diesem brutalen, mörderischen Islam der Fundamentalisten. Das sind die sogenannten Sufisten. Es gibt eine deutsche Spezialistin, die hier Weltruf erreicht hat, sodass sie von den Sufis herangezogen wird, um ihnen zu erklären, was richtige Sufis sind. Das ist Professor Annemarie Schimmel. Aber sie ist bereits eine solche Sympathisantin der Sufisten, der Mystiker geworden, dass sie ein Buch schrieb, muslimische Gebete für die Christenheit. Und sie hat nach dem Vater Unser die Gebete der Sufis aufgelistet, um zu zeigen, auch Muslime sind Beter. Nun, die katholische Kirche hat sie unterstützt, sie selber ist evangelisch gewesen, vielleicht ist es auch noch, insofern hat die katholische Kirche gehofft, dass diese Mystiker die Brücke wären zwischen Islam und Christentum. Das ist ein Irrtum. Erstens, die Mystiker sind vornehme Leute, man kann ihnen mit ihnen leicht diskutieren, aber sie wissen, dass sie gut sind. Und deshalb sind sie Pharisäer geworden. Sie brauchen keinen Gekreuzigten, sie tun nicht Buße, sie tun Askese, um das Leben zu erwirken. Sie meinen, Gott in sich hereinzubringen mit ihren mystischen Sitzungen. Und sie haben viel mehr Kontakt zu Geistern und zum Okkultismus als die anderen. Ich hatte mal eine Freizeit in der Türkei und dann kam ein junger Mann, der Christ wurde, der sagte, der gehörte zu so einem mystischen Orden. Ja, wir haben gelernt, die Geister herzurufen und sie wieder wegzuschicken, wenn sie uns gedient haben. Wir haben Kontakt zu den Toten und zu den Dämonen gehabt. Das gehört mit hinein zum Mystizismus. So gibt es also eine große Bewegung im Islam von Indonesien bis Marokko, die sich abwenden von dem Staatsislam, von dem Machtislam und einen mystischen Islam suchen, der aber weitgehend auf persönlicher Frömmigkeit aufgebaut ist oder von okkulten Kräften durchzogen. Es liegt dort ein kleines Büchlein, das heißt Islam und Okkultismus, Lesen Sie es, dann wissen Sie es. Noch die letzte Frage. Bitte schön. Ja, ja, gut, Sie haben geschreckt, wer erschreckt hat.
Eine Gegenfrage zu Schwester Baba. Wie sieht es in islamischen Ländern jetzt gerade aus? Und zwar jetzt nicht bezüglich einheimischer Christen, sondern eben solchen Christen wie Sie jetzt. Also, wenn ich Sie da auch persönlich frage, da auch, wie erleben Sie das? Erleben Sie da auch Einschränkungen? Und wenn ja, wie oder irgendwelche Vorlagen?
Ja, das ist natürlich eine lange Frage, eine kurze Frage mit einer langen Antwort, aber ich will mal ein Beispiel sagen. Wir wohnen in einem Neubaugebiet, in so einem Hochhaus konnten wir so eine Etagenwohnung kaufen, die sind doch billiger wie in Deutschland. Und wir haben einen, wie sagt man, Hausverwalter oder einer, der nach dem Haus guckt. Und das sind Muslime. Und wir nehmen die als Menschen, als unseresgleichen. Die haben spitz gekriegt, dass ich ein Pastor bin oder ein Pfarrer oder sowas ähnliches. Man sagt dort ein religiöser Mann, so steht es im Pass. Und das Ergebnis ist, dass einer nach dem anderen kommt und sagt, haben Sie eine Bibel? Ich möchte mal wissen, was in Ihrer Bibel steht. Und wenn man sie fragt, ja, du weißt doch, dass du das nicht darfst und dass das verboten ist. Und warum tust du das? Dann sagt er, ja, du nimmst uns als Mensch ernst. Das spüren sie. Ob man von oben herabkommt oder ob man mit ihnen auf der gleichen Basis steht. Das ist der Weg. Grundsätzlich aber wandern die Christen aus in großen Mengen. Es hat noch nie so einen Exodus gegeben wie heute aus dem Irak, aus Syrien, aus Jordanien, aus Libanon, aus Ägypten. Wo Christen sind, versuchen sie in den Westen zu gehen oder nach Australien, weil sie für sich und ihre Kinder keine Zukunft mehr sehen. Das drastischste Beispiel ist Bethlehem. Bethlehem war vor einer Generation noch zu 75% christlich. Heute leben nur noch 25% Christen dort, alle ausgewandert. Sie konnten ihre Grundstücke nicht an die Muslime verkaufen, weil sie sonst von den Juden Schwierigkeiten bekommen hätten. Und sie konnten sie nicht Juden verkaufen, weil sie sonst von den Muslimen Schwierigkeiten bekommen haben. An wen haben sie es verkauft? An die englischen Bankhäuser. Wer hat die englischen Bankhäuser aufgekauft? Saudi-Arabien. So kauft Saudi-Arabien Bethlehem auf. Warum? Weil Jesus der zweitgrößte Prophet ist im Islam. Deshalb wollen sie Mekka, Medina, Bethlehem haben. Die Christen sehen, dass durch den erstarkenden Islam ihre Lebensbasis geschmälert wird. Deshalb kommen sie unter zunehmenden Druck. Und wer keinen geistlichen Auftrag hat, flieht. Und wie gesagt, der Exodus der Christen geht in die Hunderttausende, nicht bloß in die Zehntausende, weil sie keine Zukunft mehr sehen für sich und ihre Kinder. Wer also keinen missionarischen Auftrag hat, flieht. Und dort setzte Shabiri ein, einer unserer Kontaktleute in Marokko, der Vater des Said, der dort im Titisee mal auf der Kurzbibelschule war. Shabiri war schon dreimal im Gefängnis für Jesus, weil er zu deutlich missioniert hatte. Er hatte das Recht, Folgendes zu sagen, was er mir mitteilte. Wir müssen unsere Gemeinden fürs Leiden vorbereiten, damit sie nicht beim ersten Druck in den Westen fliehen, sondern bereit sind, für Jesus auch ins Gefängnis zu gehen. Gerade jetzt müssen Christen in den Ländern des Islam bleiben und Salz und Licht sein. Das sagte nicht der Missionar zu dem Konvertiten, sondern sagte der Konvertit zu mir. Und das zeigt auch, dass Jesus mitten im zunehmenden Druck der islamischen Länder auf die Christen seine Zeugen berufen hat. Das sind wenige, aber sie sind da. Und sie brauchen unsere Fürbitte. Und das ist der einzige Punkt, wo ich mit einer Bitte komme. Die einheimischen Christen, wir die Missionare, aber zuerst die einheimischen Christen in den islamischen Ländern, haben keine Gemeinde hinter sich, die für sie betet. Da gibt es keine Gemeinde. Oder das sind nur Splittergemeinden. Die brauchen die Fürbitte und die Opfer der Gemeinden außerhalb. In Deutschland, in Europa, in Korea oder wo es ist. Weil sie der Vorposten der Christenheit in der Welt des Islam sind. Wir kommen und gehen. Wir werden ausgewiesen. Wir können nie bleiben in der Welt des Islam. Wir bekommen schon gar nicht die ständige Aufenthaltsgenehmigung. Immer nur für ein Jahr. Aber die bleiben und die müssen es tragen. Wir sind nur die Gehilfen ihrer Freude. Herzlichen Dank für die Geduld. Das war nur eine kleine Einführung. Wenn Sie mehr wissen wollen, gucken Sie nach den Büchern. Es geht nicht um den Verkauf, sondern es geht um die Orientierung. Wer also mehr in die Richtung wissen will, es ist ein Fünftel der Weltbevölkerung, die weitgehend nicht, nicht evangelisiert sind.
Ich denke, es können auch einige mit dem Beten bereits annehmen.
Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Sein wird die ganze Welt. Herr, wir danken dir, dass du uns eine Hoffnung gegeben hast, dass wir bei allen antichristlichen Mächten, die über uns hereinbrechen, immer den Durchblick haben zu dir. Du, der lebendige Herr, bist die Hoffnung und der Garant des Sieges. Wir vertrauen auf dich und bitten dich um die Realisierung deines Heils und deiner Erlösung. So wie du gesagt hast, meine Gnade kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Amen.